In dieser Zeit schafft man natürlich unglaublich gut, wirklich mal Dinge abzuarbeiten. Und auch das gibt mir ja, was gibt es mir? Es erfüllt das Bedürfnis. Ich bin zufrieden. Das ist
man kriegt dein Leben selber in den Griff, ne? Immer ganz viel von Erwartungshaltung. Ich erwarte, wir erwarten von der Schulleitung, von der Gruppe XY, von der Fachkonferenz. Aber was gebe ich von mir, damit diese Erwartung auch erfüllt werden kann?
Das Extreme. Darum liebe ich dich.
Podcast ohne Namen. Mit unseren Frauen Liane und Silke.
Silke.
Lianchen.
Ich war nicht vor, ich bin ausgeschlafen.
Wieso?
Ich war eigentlich heute Nachmittag, ich habe heute, das ist ja auch das Thema Selbstständigkeit, ne? Also ich arbeite schon ziemlich viele Tage in der Woche und heute ist Donnerstag und heute ist tatsächlich mal so mein Tag, an dem ich mir ein bisschen Ruhe gönne, weil die Tage ringsherum ziemlich stressig waren. Und meine Freundin hat mir heute Nachmittag zum Käffchen abgesagt, was ich natürlich sehr schade fand. Und auf der anderen Seite habe ich die Zeit jetzt gleich mal für mich genutzt und habe ein ausgiebiges Mittagsschläfchen gemacht.
Oh, Self-Care sozusagen.
Yes.
Okay. Apropos Self-Care, mir fällt gerade ein, Leute, es tut mir sehr leid, keine Fotos vom Prosecco heute, weil wir müssen ja hinterher ins Auto.
Wir fahren.
Genau, weil wir heute noch gemeinsam zu einem Vortrag gehen. Auch davon werden wir wahrscheinlich berichten. Ich darf vortragen.
Ja, und ich darf Selfie heute begleiten. Genau.
Ich freue mich sehr drauf.
Dann ja, ich mich auch.
Hinterher den Prosecco, ne?
Es wird Zeit, dass ich dich endlich mal live on stage sehe. Ich freue mich mega drauf.
Ja, ob das dann noch zu deinem Self-Care-Programm gehört, werden wir sehen. Ne? Irgendwie, oder ob du völlig schockiert bist und sagst, oh mein Gott,
was wir werden berichten. Du denn
da? Ja, aber Mittagsschlaf, da sagst du was, ne? Weil das ist ja, ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man die Möglichkeit hat, sich irgendwie am Mittag oder am Nachmittag mal kurz hinzulegen und so ein Powernap zu machen.
Ich liebe das.
Machst du das dann so ganz kurz? Also wirklich, dass du, stellst du den Wecker oder hast du so eine innere Uhr, dass du wieder hochkommst?
Also heute war es wirklich ausgiebig. Ich habe tatsächlich eine Stunde gepennt.
Im Bett oder auf dem Sofa?
Auf dem Sofa. Aber ich
mit
kann
Sunny
das,
neben dir.
Ich kann, ja, lag vor mir. Aber das kann ich tatsächlich total gut. Ich stelle mir also so ein Powernapping, das mache ich auch, wenn ich lange Strecken fahre und ich merke, ich werde müde. Dann fahre ich auch ran an die Raststätte. Mach meinen Sitz zurück, denk gar nicht lange nach, mach sofort die Augen zu, stell mir immer sicherheitshalber einen Timer auf maximal 12, 13 Minuten, wache aber tatsächlich so nach 10, 11 Minuten von alleine wieder auf.
Also du schläfst richtig ein?
Es ist ja kein richtiger Tiefschlaf, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich so weit weg war, dass ich mich nicht erinnern kann, was gerade gewesen ist.
Ich glaube, wir driften gerade ab. Diese Folge sollte vielleicht möglicherweise über Schlafprobleme gehen, weil ich jetzt gerade dir erzählen wollte, dass ich schlafe unglaublich schlecht. Ne? Ich schlafe nie durch. Ich muss dann schnell mal eben Pipi machen gehen und so. Das ist so dieses, dann wachst du immer auf. Irgendwie, im Moment haben wir eine Maus auf dem Dachboden, die mich irre macht, aber ja. Egal.
Also die Nacht ist, jetzt müssen wir doch noch mal kurz, die Nacht ist bei mir aber auch noch mal ein anderes Thema. Also da habe ich auch so meine Themen, wenn es dann so ganz ruhig wird und dann irgendwann so wache ich auf und denke, schade, war ja erst eine Stunde.
Ja, genau. Und dann hat man ja auch so viele Dinge, über die man nachdenkt, die an sich vielleicht nicht schlimm sind, aber die, wo du immer denkst, mein Hirn, schlaf mal ein, du nervst dir jetzt irgendwie. Yeah. Und das ist beneidenswert. Michael kann sich umdrehen und schlafen. Eine andere Freundin von mir erzählt das auch, sie legt sich hin und schläft halt. Und dann denke ich mir immer, hey Leute, wie geht denn das? Also ich brauche viel Zeit zum Einschlafen und so weiter. Und deswegen ist dieser Powernap, dieses Powernap, dieses kurze Schläfchen am Mittag, super, super heilsam eigentlich, oder? So.
Ja, also ich habe danach, kann ich wieder Bäume ausreißen gefühlt, ne? Also für mich ist das echt ein ganz guter Weg.
Ich habe ja eben deswegen das Wort Self-Care so bewusst reingeworfen, weil das ja eine Sache ist, über die wir uns unterhalten wollen. Diese Selbstfürsorge und zum Mittagsschlaf mag ja noch so irrelevant sein, gehört ja mit Sicherheit irgendwie dazu. Ich bin aber auf dieses Thema aufgrund eines, ich habe es dir vorhin erzählt, eines Posts bei LinkedIn gekommen, wo es darum ging, wo die Generation Z, also die Gen Z, jetzt müsste ich nachgucken, von wann ist denn Gen Z? Wann beginnt denn Generation Alpha?
Ah, da will ich mich jetzt auch nicht rein. 2000er irgendwas.
Ja, genau. Müssten wir vielleicht, googeln wir es zwischendurch und reichen das gleich mal nach,
das machen wir.
Gen Z sind. Auf jeden Fall die junge Generation, die zum Thema ja Selbstfürsorge sehr, sehr viele Spuren hinterlässt. Im Sinne von, dass es sehr wichtig ist, sich selbst im Blick zu haben, mit sich selbst im Reinen zu sein, sich selbst auch tatsächlich mal etwas in den Mittelpunkt zu stellen, auf Eigenfürsorge zu achten. Stichwort Work-Life-Balance. Und dieses Thema beschäftigt mich sehr, weil ich immer nicht so ganz genau weiß, ist das eine völlig überzogene Selbstfürsorge? Oder ist es wichtig, um in einer Gesellschaft und in Zeiten wie diesem Bestand zu haben? Ich weiß nicht, das ist auch eher so dein Kernthema. Ich glaube, du bist sehr drin im Thema natürlich Coaching, Menschen zu begleiten, zu beraten, zu trainieren, die vielleicht auch zu wenig Selbstfürsorge walten lassen. Aber ich bin da wirklich hin und her gerissen.
Boah, ja, also Selfcare ist aus meiner Sicht ein Marketingbegriff.
Ja, absolut.
Und das ist, also ich beschäftige mich tatsächlich schon ganz lange, da habe ich auch Bücher dazu gelesen, Selfcare, und habe mir da selbst übrigens auch tolle Sachen rausgezogen. Also das ist auch total gut. Nur denke ich, dass das schon ein Begriff ist, der Beauty-Industrie und der ganzen, auch der Coaching-Industrie und was auch immer, sehr, sehr gut getan hat. Und ich glaube daraus, und das haben wir letztes Mal auch so ein bisschen in unserer Social-Media-Folge ja schon auch besprochen, ich glaube, daraus entstehen dann diese Extreme, und darum geht es ja immer, dieses Extreme. Ja. Ich muss jetzt ganz viel für mich selber machen, sonst geht es mir nicht gut. Und ich finde dann an dieser Stelle, dann wird es auch gefährlich, weil man dann wieder und danach strebt oder unzufrieden mit sich selbst werden kann. Also das kann auch ein Kreislauf werden aus meiner Sicht. Wenn man dann sagt, oh, ich hatte wieder keine Zeit für mich. Oh, ich habe wieder meine Meditation nicht gemacht. Ich habe wieder mir meine Me-Time nicht genommen. Und dann entsteht ein anderer Druck.
Erklär mal Me-Time.
Die Zeit für mich.
Ach so. Ach, M-E. Okay, Me-Time.
Die Me-Time.
Okay.
Genau. Und dann entsteht ein anderer Druck. Und das ist das, was ich so wahrnehme, dass das gerade auch in der jüngeren Generation sehr, sehr häufig passiert, dass eine Unzufriedenheit daraus entsteht, dass man sich an den Dingen, die einem suggeriert werden, dass das richtig ist, das so zu tun, dass man sich daran nicht gehalten hat. Man hat sich also eigentlich selbst eine neue To-Do-Liste geschrieben.
Aber wenn du von dieser neuen To-Do-Liste sprichst und wir mal so beim, keine Ahnung, Selbstfürsorge, Selfcare, ist mir auch egal, welchen Begriff wir nehmen. Es geht ja immer ganz viel darum, sich selbst mit seinen Bedürfnissen zu fokussieren, richtig?
Ja.
Also es geht doch wirklich darum, sich selber mehr zu sehen.
Ja.
Ist das nicht teilweise auch sehr behindernd in der eigenen Weiterentwicklung, wenn du immer nur darauf achtest, wie es dir geht? Also wenn du, weißt du, wir hatten das schon mal so ähnlich, dieses Thema, wo wir gesagt haben, so über andere zu sprechen,
wie wichtig
und so
weiter, man,
wie wichtig
nimmt
man
und
sich mitnimmt. Und gerade bei diesem Thema Selbstfürsorge, also ich glaube, wenn ich habe eben gerade parallel ein bisschen geguckt, So psychologische Besuche und der eigene Coach, der eigene Therapeut ist ja bei nicht nur der Generation Z, sondern auch in anderen Bereichen einfach deutlich nach oben gegangen, sich coachen zu lassen, sich trainieren zu lassen und so weiter. Ich frage mich dann nur, wenn ich sehr immer in mich reinhorche, kriege ich ja auch immer eine Stimme zurück aus dem Inneren, die mir selten sagt, super, alles tutti. Also es wäre super, wenn das immer so wäre. Wenn man anfängt, sich sehr mit sich selbst zu beschäftigen, geht dir das dann in den Trainings so oder in den Coachings so, dass man auch vielleicht Baustellen aufmacht, die gar nicht nötig sind? Also weißt du, dass jemand, wenn er zu sehr in seine eigene Tiefe guckt, dass man sagt, es muss vielleicht gar nicht alles bearbeitet werden und man muss vielleicht gar nicht so sehr über alles in einem persönlichen Leben nachdenken? Also ich kann das ganz schlecht ausdrücken, aber weißt du, wie ich das meine?
Also das ist eine Frage, die kann ich nicht in der Kürze beantworten, weil das geht nicht.
Wir haben noch ein bisschen Zeit, die Schulstunde läuft noch ein bisschen.
Es sind so unterschiedliche individuelle Themen, um die es geht. Was nicht passieren kann, und vielleicht meinst du das, du musst mir sagen, ob du das so teilen kannst. Was nicht gut ist, ist, wenn man in einer Art Problemtrance
kommt. Das meine ich.
Kommt,
ja, das
ne?
meine ich.
Und
ja.
So nennen wir das auch im Coaching, wenn wir sagen, wir möchten, und das versuchen wir auch zu vermeiden, also ich zumindest mit meinem Ansatz, dass wir in eine Problemtrance geraten, dass wir also immer wieder in das Problem einsteigen und immer wieder drin wühlen. Das ist aus meiner Sicht auch der Unterschied zu Coaching und auch zu Therapie teilweise, dass wir eben mehr nach vorne gerichtet, zielgerichtet unterwegs sind, als immer in diesem Problem zu sein. Dennoch muss man natürlich auch da hinschauen mal für einen Moment. Und ich bin dann dafür da, um darauf zu achten, dass wir nicht komplett abdriften. Mhm. Das ist so mein Blick darauf. Ne? Aber dennoch ist meine Haltung auch dazu ganz klar, weil ich es einfach auch zu oft schon erlebt habe und auch weiß, dass es so ist, dass es, damit du gut sein kannst für andere Menschen, und das ist ja wieder dieses, wie wichtig nehmen wir uns selbst, ne? Damit du gut sein kannst für andere Menschen, musst du gut mit dir selbst sein. Mhm. Und das hast du bestimmt auch schon mal erlebt. Wenn du das Gefühl hast, du hast jemanden, der ist mit sich selbst überhaupt nicht im Reinen. Der hat Probleme. Manchen Menschen sieht man das auch an. Die gehen etwas sogar, den kann man das sogar körperlich ansehen, ne? Wenn die so ein bisschen nach vorne geneigt gehen, immer sehr grummelig sind und so weiter. Da ist eine ganz große Last, die getragen wird. Und das spürt man in der Regel, sage ich jetzt sogar mal, so weit gehe ich jetzt mal, auch im Umfeld. Das projiziert sich auch auf andere Menschen. Und deswegen ist der erste Schritt aus meiner Sicht immer, sich mit sich selbst zu beschäftigen.
Also das ist, glaube ich, sowieso gut und wichtig. Und ich glaube, eine Fokussierung, wir werden ja immer, ich glaube, ich bin noch das Ende, sind wir nicht, nee, du glaube ich nicht mehr. Ich glaube, noch knapp das Ende der Boomer-Generation. Ich weiß es gar nicht mehr, zu wem. Nee, ich gehöre, wollen wir damit mal eben aufräumen, wie heißt es denn mit diesen Generationen eigentlich? Hast du irgendwas im Netz gefunden?
Ja, also Gen Z habe ich gerade mal geguckt, 96 bis 2010.
Ja, okay.
Ne? Und davor sind die Wire und davor sind dann schon die Boomer, ne?
Und dann gibt es aber auch noch Millennials und Leute, guckt das vielleicht mal nach, wir setzen das mit in die Caption.
Also jetzt lösen wir es aus, Generation Y haben wir 81 bis 95, also ich bin schon Y und du,
also
bist dann
Generation
noch,
Y, würde ich sagen.
Genau, als, ja, sorry, Y, ja. Mhm. Und davor.
Bin ich nicht Generation X? 69 bis 80, ist das nicht die Generation X?
Also wenn ich dir jetzt sage, das darf ich gar keinem erzählen, also wenn ich dir jetzt sage, dass ich darüber meine Bachelorarbeit geschrieben habe.
Nein, das stimmt nicht. Ich habe nur das Thema Generation mit drin gehabt, wo es um Thema, naja, egal, Mitarbeiterbindung ging und so weiter.
Und ich habe es echt nicht mehr im Kopf. Ja, X gab es da auch noch.
Also ich glaube, ich bin tatsächlich noch Generation X. Aber worauf ich raus will, und Boomer heißt es ja immer auch, die bösen Boomer, die in der Anstrengung verhaftet sind, die ihr Leben der Arbeit unterschrieben oder unterlegt haben. Ne? Und es zählt immer nur Arbeiten und Anstrengung und Vorankommen und so weiter. Das ist ja am Ende des Tages, das ist vollkommen egal, worüber wir sprechen. So, und ich meine, dass ich tatsächlich, und Michael witzigerweise auch noch zur Generation X gehöre, die vielleicht schon mehr nach Karriere streben, versuchen trotzdem einen Ausgleich zu finden in Freizeit und so weiter und so fort. Trotzdem ist es natürlich so, dass ich sagen muss, ich bin so aufgewachsen, an erster Stelle kommt die Arbeit. Also vielleicht auch gar nicht in der Priorisierung Arbeit, Familie, irgendwas, sondern die Arbeit spielt einen ganz, ganz wichtigen und lebensfinanzierenden, eine lebensfinanzierende Rolle, wenn du so möchtest. Ne? Ohne Arbeit kein gutes Auskommen. Darüber sind wir uns ja, glaube ich, einig, dass das nach wie vor so ist. Und wenn ich das jetzt so beobachte, diese Work-Life-Balance-Geschichte, die ja dann auch ganz viel mit dieser Self-Care-Geschichte gleich zusammenhängt, nämlich, ne, wie geht, wenn es mir gut geht, kann ich gut in der Arbeit sein, wenn meine Arbeitsbedingungen passen und so weiter, dann kann ich mich gut weiterentwickeln. Das ist ja ein Riesenthema geworden, die auch für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gar nicht so einfach zu verpacken ist, weil plötzlich neue Themen auf dem Tisch sind, nämlich was tun sie eigentlich für mich, was tun sie für meine mentale Gesundheit? Sowas kommt ja dann in Einstellungsgesprächen. Mhm. Welche Vergünstigungen bekomme ich und wie kann ich eigentlich auch nach Arbeitszeit in Urlaub umwandeln und. So. Und ich vertrete so ein bisschen die Theorie, dass das auf einem gefährlichen Kipppunkt ist, dass es nicht mehr Work-Life-Balance ist, sondern Life-Work-Balance. Im Sinne von, ich habe mein Leben und die Arbeit hat sich bitte diesem Leben unterzuordnen. Und dann sind wir bei diesem Thema sehr in sich reinzuhorchen, sehr danach zu streben, wie geht's mir, was brauche ich, damit es mir gut geht, was brauche ich auf der Arbeit, damit es mir gut geht. Und plötzlich verschwindet so ein Anstrengungs- und Leistungsgedanke so komplett. Das merke ich übrigens selbst in der Schule auch, ne? Dass bei den jüngeren Generationen ganz viel eine Selbstbeobachtung da ist, Selbstfürsorge mit, das ist jetzt meine persönliche Grenze, ich brauche jetzt meine Ruhe, ich muss einen Schritt zurücktreten und so weiter. Diese Formulierung an sich schon, immer sich selbst fokussierend, wird mehr. Und ich mache mir ein bisschen Sorge, ob diese Einstellung zur Bewältigung der derzeitigen Krisen passt.
Ja, Silke, die Sorge, die mache ich mir auch. Also das merkt man ja auch schon, wie gesagt, im Unternehmertum oder was auch immer. Es ist ja sowieso schon unglaublich schwer, Fachkräfte sowieso zu bekommen. Und dann kann man die Position, die man braucht, noch nicht mal füllen damit. Aber mich macht das wieder sehr, sehr nachdenklich. Und das habe ich auch schon mal in einer Folge gesagt. Das ist, die Tatsache ist so. So, ich glaube, dass nicht alle so sind, das sehe ich auch.
Definitiv,
ne?
Ja.
Aber ja, es ist so. Und die Frage ist, wie wir damit umgehen. Ne? Also diese Veränderung, die da passiert ist, die ist jetzt da, so will ich es mal sagen. Und ich weiß, Silke, du würdest gerne die Welt verändern mit unserem Podcast, würde ich auch sehr gerne.
Wie, das tun wir doch schon. Wir hatten heute schon 80 Abrufe heute Morgen bei dem Neuen.
Und aber ich sehe auch, dass diese Gedanken schon auch kommen und wir inzwischen schon so miteinander auch reden. Also wenn ich so ein Kommunikationsseminar zum Beispiel mache, gerade in der Führungsrunde, und dann, die haben ja viel Probleme mit Recruiting-Themen und so weiter. Und da kommt das immer wieder auf. Und dann sprechen wir eben, und deswegen habe ich eben auch schon so gesprochen, dann fängt die Diskussion an mit die Boomer,
ja, ja.
Die Gen Z, die von der Gen Z. Und wenn ich dann dazuhöre, als idealerweise allparteiliche Person, weil ich ja bin ja dafür da, um das auch ein Stück weit zu ermöglichen, dass man miteinander ins Gespräch kommt, finde das ganz, ganz schwierig. Ich finde das ganz, ganz schwierig. Ich habe vorletzte Woche haben wir eine Besichtigung gehabt und da hat der Leiter des Unternehmens hat uns dann wahrscheinlich, weil er voll in der Emotion gerade drin war, hat uns was über die Azubis erzählt, ohne dass er Namen gesagt hat. Aber Heisammer hat sich ziemlich ausgelassen, sagen wir es mal so. Und ich war ja als nur Zuhörerin mit dabei, ich hatte da ja keine andere Rolle. Und dann ging es wirklich über, der kommt nicht zu, also die kommen ja nicht mal zum Bewerbungsgespräch, da wird nicht mal abgesagt. Und da haben wir die eingeladen und dann melden die sich nicht mal oder auch um Anwesende, die da waren. Und ich finde tatsächlich, wir können diese Diskussion noch ganz lange führen. Oder wir versuchen mal zu hinterfragen, warum sich dieser Azubi nicht in diesem Unternehmen gemeldet hat. Vielleicht hat er sich in einem anderen Unternehmen gemeldet, weil es anderen Unternehmen vielleicht auch besser gelungen ist, sich darauf einzustellen.
Ja, aber wenn ich da kurz reingehe und dann aus Sicht dieses Unternehmers das betrachte, dann frage ich mich, was ist mit den Manieren, dass selbst wenn er woanders zugesagt hat, sich dort gemeldet hat, weil die vielleicht cool sind, weil die mehr meine Erwartungshaltung oder sich mit meiner Erwartungshaltung decken. Was ist passiert, dass er nicht mehr in der Lage ist, mir eine Mail zu schreiben und zu sagen, vielen Dank für das Angebot, aber ich habe mich anders entschieden. Mhm. Das heißt, ich verstehe das schon, was er sagt, ne? Im Sinne von, was ist mit den Leuten los? Und ich sag dir ganz ehrlich, Liane, wenn ich jetzt wieder im Sommer Schülerinnen und Schüler in der 10. oder auch 9. Klasse dann entlasse, dann gucke ich die an und denke mir, verdammt Leute, wir versagen im Schulsystem, wir versagen in der Gesellschaft, weil die jungen Leute, die da stehen, sind nicht fertig und die sind nicht bereit für das, was jetzt auf sie zukommt. Und ich rede da von einem Werteverlust im Sinne von, wie gehen wir miteinander um? Das Thema hatten wir, Manieren irgendwie tatsächlich, was sind noch Höflichkeitsformen, was sind tradierte Tugenden, die wir eigentlich so nach außen tragen, dass man einigermaßen pünktlich ist, dass man sich die Hand gibt nach Corona endlich wieder oder mal aufsteht zur Begrüßung und so weiter. Das heißt, es fehlen ja ganz viele Soft Skills, auch dieses Zuhören, dieses mal die Tür aufhalten, im Bus aufstehen, wenn da eine ältere Person kommt oder irgendwas. Und da mache ich mir auch Sorgen und sage, was haben wir eigentlich falsch gemacht? Und du hast eben eine Sache gesagt, da das triggert mich immer so. Dieses, ne, was hat das andere Unternehmen zu bieten, dass er dahin gegangen ist? Die Frage musste man stellen. Und ich stelle die Gegenfrage, was ist passiert, dass wir immer nur noch Erwartungshaltung bedienen, aber nicht mehr Eigenverantwortung einfordern von Menschen, also von jungen Menschen. Ältere können das, da bin ich ziemlich sicher, weil wir das anders gelernt haben. Aber ich glaube, wir haben so einen Struggle, auch in puncto Self-Care und Selbstfürsorge zwischen Ich setze mich in den Mittelpunkt, man muss Rücksicht auf mich nehmen, so wie ich Rücksicht auf meine Bedürfnisse nehme, aber ich übernehme keine Verantwortung mehr für die Handlungsschritte, die jetzt eigentlich vor mir liegen und für die Anstrengung, die ich vielleicht auch übernehmen muss. Weißt du, wo ich da im Konflikt bin irgendwie? Verstehst du, was ich meine? Ich rede heute irgendwie komisch.
Nein, tust du nicht. Ja, ich verstehe, was du meinst und ich verstehe übrigens auch diesen Unternehmer, also mir ist auch ganz klar, was ihn triggert.
Ja.
Und dass er eine ganz andere Erwartungshaltung hat, die habe ich auch. Natürlich, wenn ich bei mir jemanden hätte, würde ich es mir genauso wünschen. Und dennoch denke ich, vielleicht müssen wir dann auch mal runterkommen von unserer Erwartungshaltung, dass sich das alles irgendwie von alleine klärt, sondern eher zu sagen, wieso fragen wir denn nicht einfach mal nach? Also ich hatte das große Bedürfnis, weil es mich einfach interessiert und diese Neugier, die müssen wir haben, das ist mein Blick darauf. Also ich hätte den angerufen, hätte gesagt, okay, ich möchte es verstehen. Mhm. Ja. Warum haben Sie sich nicht gemeldet? Ja. Warum sind Sie nicht gekommen?
Ja.
Und ich habe diese Gespräche schon geführt mit jungen Leuten und innerhalb von Unternehmen, weil ich möchte diese Frage gar nicht beantworten, bin ja auch kein, die gehören nicht mehr zu der Generation. Und dann kommen manchmal Antworten wie, ja, ich habe jetzt noch mal ein bisschen recherchiert und gehört, da gibt es zum Beispiel ein totales Handyverbot am Arbeitsplatz. Entschuldigung, das ist für Gen Z, ist das ein No-Go?
Ja.
So, da können wir jetzt sagen, da können wir uns jetzt noch 10-mal drüber aufregen, aber es gibt andere Unternehmen, die sagen, okay, aber die Kröte, die schlucke ich, weil ich sage, ich habe sehr viel mehr Zeitverlust, wenn ich zulasse, dass er 5-mal am Tag weggeht, weil er heimlich zu seinem Handy geht, anstatt zu sagen, legst du doch an deinem Arbeitsplatz, aber wir sprechen darüber, welche Regeln oder Hygienefaktoren müssen dafür eingehalten werden, ne? Früher gehörte das nicht zu Hygienefaktoren, vielleicht gehört das heute schon mit dazu. Da müsste man sich auch mal drüber Gedanken machen. Und das meine ich, wir müssen danach fragen. Ich kann die Frage auch nicht beantworten. Ich bin nur immer wieder erstaunt, was da manchmal für Antworten kommen. Und natürlich würde ich auch immer wieder in dem Fall sagen, aber wäre es nicht tatsächlich schön gewesen, wenigstens dann abzusagen, weil das gebührt der Höflichkeit. Und wir sprachen letztes Mal auch über Tugenden. Und das ist ja auch eine Tugend und die ist mit Sicherheit verloren gegangen.
Ist ein super Punkt, weil das ja auch, wenn ich eben das Wort sozusagen Eigenverantwortung eingebracht habe, heißt es ja auch, wenn ich nicht akzeptiere, wie sich Gesellschaft gerade entwickelt, heißt das ja auch zu überlegen, wie steuere ich gegen? Und dieser eine Anruf kann ja bewirken, dass das Gegenüber am Telefon, sprich der Auszubildende, der einfach, keine Ahnung, schusselig war oder es nicht für nötig gehalten hat oder gar nicht drüber nachgedacht hat, sehr beschämt ist. Und wenn man dann noch hört, weißt du, oder wissen Sie in dem Fall schon, es gehört sich aber schon so im Punkto der Höflichkeit, dass man absagt, so macht man das. Dann sind das ja plötzlich Sätze, die wie durch Mark und Bein gehen, was er vielleicht noch nie oder sie gehört hat. Vom Elternhaus nicht, in der Schule sowieso schon mal nicht, weil wir eigentlich nur nach 25 Stunden das Fach Leben lernen unterrichten müssen. Nämlich auch, wie gehen wir miteinander um, wie geht man mit anderen um, was heißt Respekt, was heißt, übrigens dann auch Selbstfürsorge, wann ist sie überzogen und so weiter. Ne? Das passiert ja nicht. Und diese Kinder kriegen ja teilweise auch von einer Generation, die erzieht, nicht mehr so ganz viele Tugenden mit.
Ja.
Wenn du darüber nachdenkst, ist genau dieser Anruf vielleicht derjenige, den es braucht, um ihn weiterzubringen. Und vielleicht ist das gesellschaftliche Mitverantwortung zu sagen, ey, ne, das ganze Dorf, das die Kinder erziehen muss sozusagen, dieses afrikanische Sprichwort, trägt hier vielleicht gerade um Wurzeln auch wirklich zu setzen und diese nächste Generation zu befähigen, mit Krisen umzugehen. Und wenn wir aber das jetzt nämlich weiterspielen, und ich sehe das natürlich auch in der Schule, da haben Kinder ganz viele Belastungen, die aus unterschiedlichen Dingen herrühren, zu Thema Social Media, Thema Medienkonsum, keine Frage, ist ein völlig missachtetes Thema, glaube ich, übrigens auch in unserer Gesellschaft, dass auch das dazu führt, dass man depressive Stimmung bekommt, dass man nicht mehr genügend schläft, sehe mich, weil man ständig vielleicht nur am Handy hängt, ständig das verarbeiten muss, was man sieht und so weiter. Das heißt, unsere Gesellschaft verändert sich.
Die Masse an Informationen auch, die ich bekomme auf einmal, ne? Das war ja früher nicht ansatzweise, dass wir so viel Informationen in so kurzer Zeit auch aufnehmen. Ne?
Absolut. Und das führt natürlich auch zu einer geistigen Überforderung. Die merke ich manchmal auch, dass ich denke, welches Thema bearbeite ich geistig jetzt zuerst? Weil ich habe hier ganz viele Dinge bis hin zum Abendessen, worüber ich jetzt nachdenken muss. Ich weiß gar nicht, womit ich anfange mit Nachdenken. Und ich kann das verstehen, dass Menschen anfangen, sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen. Und das ist gut. Und das ist, glaube ich, auch für eine Generation, um zur Ruhe zu kommen, heilsam. So, das ist der Mittagsschlaf. Das ist vielleicht gesunde Ernährung. Das ist ein Fokus auf Sport. Das ist ein Fokus auf, du hast es eben genannt, Me-Time, um diese Gedanken mal wirklich in Ruhe denken zu können. Das ist ja auch vielleicht ein Fokus auf Freunde, um sich bewusst nicht nur Me-Time, sondern You-and-Me-Time zu schaffen.
Soziale Umgebung ist auch ganz wichtig. Ne?
Ja, auch im Punkto wieder Gemeinschaft miteinander zu finden. Das finde ich alles gut. Ich mache mir nur Sorge, dass das so sich so sehr verselbstständigt, im Sinne von, es gehört dazu und stopp und ich boss jetzt meinen Ausgleich und das ist meine persönliche Grenze und ich muss jetzt mehr über mich und ich muss mich und meine Gedanken und so weiter. Du weißt, was ich meine? Dieser Egoismus, der sehr zunimmt, kann ja auch zu einer ziemlichen Vereinsamung führen. wenn ich wirklich nur noch mich fokussiere, mich zurücknehme,
ja,
mich betrachte im Gedanken, dann zieht sich vielleicht langsam und schleichend eine Mauer hoch, wo ich es nicht mehr schaffen kann, über die Mauer zu gucken und zu sagen, warte mal, aber wie geht es denn meinem Arbeitgeber vielleicht auch tatsächlich, während ich immer nur sage, was ich brauche und was ich gerne hätte und was die nächste Vergünstigung sein soll, bitte, gucke ich vielleicht nicht mehr hinter seine Bürotür und sage, verdammt, ey, der trägt hier ein wahnsinnig hohes Risiko, Woche für Woche, Monat für Monat, dass wir unsere Kohle kriegen, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben und steht wahnsinnig unter Druck. Wie geht's dem eigentlich? Und ich glaube, diese Blicke füreinander verlieren wir gerade ein bisschen.
Es ist interessant, wie du das gerade gesagt hast, ne? Ob man sich dann selber auch zu sehr, ob man sogar vereinsamt, glaube ich, hast du gerade gesagt, ne? Wenn man das macht, ja. Ich denke, das ist ja total wichtig. Und deswegen finde ich auch, und es ist Schleichwerbung oder auch keine, ist mir auch völlig wurscht, dass man sich jemanden nimmt und wenn man da selbst in der Reflexion vielleicht noch nicht am Ziel angekommen ist für sich, das spürt man ja. Man sagt, das ist gerade nicht in Ordnung oder so, ne? Jemanden zu haben, der einen auch mal was spiegelt. Und weil es gibt ja blinde Flecken, haben wir auch schon mal besprochen.
Naja. Wir haben ja nicht. Wir haben, glaube ich, festgehalten, wir haben keine.
Es gibt ja, ich kenne niemanden, der das Bedürfnis hat, einsam zu sein, sondern das ist ja, wir wissen ja, Einsamkeit ist ja was ganz, ganz Gefährliches. Und dann hat man seine Bedürfnisse aus meiner Sicht nicht richtig erkannt, weil dann ist man in einer Übertreibung, in so einer Ich-Blase drin. Aber das Bedürfnis nach sozialen Kontakten, das Bedürfnis nach Anerkennung, das sind alles Dinge, die ich nur von außen bekommen kann, die ich nur in Konversation mit anderen Menschen bekommen kann. Und wenn man das richtig mal erarbeitet und merkt vielleicht auch für sich, und vielleicht findet sich der ein oder andere Zuhörer da ja auch drin, zu sagen, ich fühle mich schon gut, wenn mich mal jemand lobt.
Wer nicht, oder?
Oder wenn mir jemand Anerkennung gibt. Und daraus ergibt sich doch dann aber, wann werde ich denn gelobt? Ich werde doch gelobt, wenn ich irgendwie eine gute Leistung erbracht habe. Und das kann ich mir idealerweise, wenn das natürlich gut funktioniert, mit meinem Arbeitgeber, was auch immer, dann kann ich mir das doch über einen Job auch holen, über einen guten Einsatz oder was auch immer. Und ich glaube, das sehen manche Menschen gar nicht mehr. Man sagt, okay, du kannst das doch selber, du kannst selber erreichen, dass du das kriegst. Und da gebe ich dir total recht. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was du meinst. Manche sitzen halt auch in ihrer Komfortzone, bewegen sich nicht und erwarten aber dann Lob und Anerkennung. Und da muss ich immer sagen, ja, ist nett. Ich bin auch jetzt kein Fehlerer. Ich finde, man muss mit Fehlern gut umgehen. Wenn Fehler passieren, dann hat man was getan. Das ist schon mal gut. Dann hat man gearbeitet.
Ja, Stichwort Fehlerkultur. Ne?
Das ist total super. Und wir müssen erstmal einen Fehler machen, damit wir überhaupt einen Schritt weiterkommen. Das finde ich genial. Aber Lob muss man jetzt dafür nicht gleich kriegen. Ne? Also und Anerkennung, sondern mal gucken, komm, wie können wir es besser machen? Wie können wir weitermachen? Und das gilt es dann mal zu erarbeiten. Okay, wie kriege ich denn überhaupt diese Anerkennung? Und wie kann ich denn überhaupt Lob kriegen? Und dazu gehört ja auch, sich zu engagieren. Für irgendwas, ne?
Genau, und wenn ich Lob möchte, muss man ja auch immer drüber nachdenken, dass auf der anderen Seite der Lobende sitzt. Also das heißt ja auch nur, vielleicht muss ich auch selber mal in die Position des Lobenden gehen und könnte, wenn wir mal beim Bild Arbeitgeber bleiben, einfach mal auch zum Chef oder Vorgesetzten oder Teamleiter oder wer auch immer gehen und sagen, du ehrlich, du kriegst wahrscheinlich nie Lob, sondern immer nur Schelte von uns, aber eigentlich macht es mir Spaß, hier zu arbeiten. Und ich finde, ist wirklich nett, wie du jedem im Blick hast oder wie auch immer. Oder ich merke gerade, du bist angespannt, vielleicht brauchst du auch mal irgendwie Unterstützung, kann ich dir mal einen Kaffee bringen oder irgendwie sowas. Das heißt, das hat ja nichts mit Hierarchien zu tun, zu loben und Anerkennung zu zollen irgendwie. Ich glaube nur, wenn ich Lob will, dann muss man auch darauf achten, dass es auf dem Schachbrett genügend Lobende gibt. Und vielleicht muss ich selber mal dieser Lobende sein, um das, was ich einfordere, auch bekommen zu können irgendwie. Weil wenn es nur noch Forderer gibt, die sagen, meine Erwartungshaltung muss bedient werden von außen, habe ich ein Problem. Wenn dann keiner mehr da ist, der lobt und das machen kann, sondern alle nur noch fordern. Und da habe ich ein bisschen das Problem, dass ich glaube, dass wir an so einem Kipppunkt sind. Ich erlebe das teilweise übrigens auch im eigenen Kollegium. Das ist, glaube ich, gar kein Geheimnis. In Lehrerkollegien genauso wie in Firmenkollegien und so weiter. Dass immer ganz viel von Erwartungshaltung. Ich erwarte, wir erwarten von der Schulleitung, von der Gruppe XY, von der Fachkonferenz. Aber was gebe ich von mir, damit diese Erwartung auch erfüllt werden kann? Diese Frage stellt sich nie. Es wird immer gesagt, ne, man hat Ängste, man hat Befürchtungen, man hat Erwartungen. Aber die eigene Eigenverantwortung an der Stelle setzt viel zu oft nicht mehr ein. Und dass man mal über die eigene Rolle nachdenkt und sagt, was kann ich dafür tun, dass sich das Spiel etwas wendet?
Ja, und da sind wir wieder an dem Punkt, es fängt immer bei dir selbst an. Es ist genau, es will immer keiner hören, weil,
nee,
weil
genau.
wenn ich jemand, ne, wenn ich mit dem Coaching beginne und dann, ich sag mal so, in der ersten Stunde setzen sich 99% meiner Klienten mir gegenüber und sagen, ich bin ganz gespannt.
Mhm.
Und dann sage ich,
ich auch.
Ja. Es ist nun mal so, es geht erstmal zu sich selbst zu gucken. Und wenn ich feststelle und wenn wir das auch erarbeiten, da ist eine Erwartungshaltung. Erwartung heißt ja, meistens ist die nicht ausgesprochen. Also irgendwann kommt das dann, nämlich erst wenn eine Konfliktsituation und wenn irgendwas Blödes passiert ist, dann sage ich das natürlich, weil dann kommt das raus, dass die Erwartung die ganze Zeit da war. Und dann wird man enttäuscht. Und ich habe ja mal so eine schöne Definition, finde ich zumindest, für das Wort enttäuschen. Ich sage ja immer, enttäuscht heißt, die Täuschung hört auf. Es ist eine Enttäuschung.
Cooles Bild, ja.
Die Täuschung hört auf. Und vielleicht hat man sich bis zu diesem Punkt auch selbst ein bisschen getäuscht. Und deswegen ist es manchmal gar nicht schlecht, wenn man enttäuscht ist, weil dann entsteht auch wieder ganz viel Klarheit. Und das ist aus meiner Sicht das Problem von Erwartungen. Erwartungen zu haben, die man eben auch als Erwartung formuliert, aber immer erst an der Stelle, wenn das Kind schon vielleicht im Brunnen gefallen ist, zu sagen, ich habe erwartet das.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, das ganz Schwierige dabei. Und deswegen ist immer im ersten Schritt wichtig, zu sich selbst zu gucken und erstmal zu erkennen, welche Erwartung habe ich denn überhaupt? Viele haben wir nämlich auch ganz unbewusst. Und so handeln wir entsprechend auch, ne? Und dadurch entstehen genau solche Enttäuschungen dann. Ich bin jetzt ja da hingegangen und bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich ganz viel Lob und Anerkennung bekomme. Okay, es war deine Erwartung. Das ist völlig in Ordnung. Du musst nun damit leben, dass sich das nicht erfüllt.
Und da muss doch auch dann der reflektive Gedanke einsetzen, dass nicht jede Erwartung auf Gegenliebe stoßen kann. Dass vielleicht meine Erwartungen auch überzogen sind und dass ich vielleicht meine Erwartungen zu sehr priorisiere und nicht die Umstände drumherum sehe, warum vielleicht es gar nicht möglich ist, diese Erwartung zu erfüllen oder warum sie tatsächlich eine erhöhte oder eine Überhöhung erfahren haben, dass man sagt, es ist nicht mehr gesund, so viel Erwartung zu haben. Und da setzt eben dieser Gedanke ein, was passiert, wenn sich Menschen in dieser Abwärtsspirale befinden? Und ich weiß noch, Michael, ich habe mir jetzt vor kurzem eine Dokumentation, hast du vielleicht auch gesehen, ich weiß gar nicht, ob es ARD oder ZDF war. Da ging es um Coaches, die ganz viel mit so Heiler, weißt du, so auch mit Esoterik oder mit nimm mal irgendwelche Pilze als Giftstoffe ein und dann bist du auf einer anderen Sphäre und reinigst dich.
Habe ich
und
nicht
so
gesehen,
weiter.
Aber muss ich unbedingt gucken.
Ich muss dir diesen Link nochmal schicken oder wir können das auch tatsächlich in die Caption stellen. War ganz spannend, weil eine Dame, die sehr viel Geld dabei verloren hat, gesagt hat, sie war in diesem Coaching-Wahn. Und zwar so, weißt du, so ein bisschen dieses esoterische Coaching mit ich bring dein Leben auf eine, ich stell dich wieder neu ein und du findest wieder zu dir selbst zurück. Also alles dieses so sehr platitüdenhafte, sehr pathetische, was nichts mehr mit dem echten Training und Führungskräfte-Coaching oder wie auch immer zu tun hat, mit Insights, sondern einfach Leute, die sich selber zu Heiler ernennen, ohne irgendwie eine Ausbildung gemacht zu haben. Ist ja kein geschützter Begriff, richtig?
Nein,
genau.
Du kannst einfach sagen, ich bin es.
So, genau, ich bin der Weltverbesserer. Geil. Oh, jetzt müssen wir drüber nachdenken. So, super spannend. Und diese Dame sagte auf jeden Fall, dass sie dann von einem Coaching ins nächste und wirklich mehrere tausend Euro bezahlt hat, sich in eine existenzielle Schieflage gebracht hat, bis sie dann irgendwann erkannt hat, dass sie wirklich, eine Abzocke, wenn du so möchtest, die mit dieser Erwartungshaltung, mit diesen Ängsten, mit diesem Blick auf sich selber so gespielt haben, dass es schon ein Geschäft wurde, manipuliert, quasi Manipulation betrieben haben. Und das ist ja im Moment diese ganze Branche rund um Training, Coaching und so weiter. Das macht mir übrigens auch Sorge, weil ich die, also Coaches und Trainings unglaublich wichtig finde für personelle Weiterentwicklung, für persönliche Weiterentwicklung, für Weiterentwicklung eines Themas und so weiter, von außen sich begleiten und beraten zu lassen. Ich habe das Gefühl, da schwebt so ein bisschen so eine Wolke drüber, im Sinne von, oh, ist das alles so seriös und jeder hat ja jetzt mittlerweile seinen eigenen Coach, so ungefähr heißt es ja.
Mhm.
Das ist für die Branche nicht gut. Ist aber auch für diejenigen nicht gut, die sich dann so leicht beeinflussen lassen im Sinne von, ich komme selber nicht mehr zurecht. Ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal zur Therapie begeben, zum Coach zu geben und so weiter. Und ich glaube, diese Hemmschwelle zu sagen, ich kämpfe mich nicht mehr selber irgendwo durch, sondern es muss jetzt jemand anders für mich regeln. Ich muss mich mal, sprichwörtlich, man könnte mich jetzt sehen auf dem Foto, wie ich die Hand auf meine Stirn nehme.
Tut sie.
Kann nicht mehr. Und jetzt muss ich mich, jemand muss mir helfen. Der Ruf kommt, glaube ich, zu schnell. Und das führt dazu, dass wir nicht mehr resilient sind und dass wir nicht mehr Abwehrkräfte haben und dass wir uns diesen Krisen und diesen bescheuerten Despoten dieser Welt nicht mehr entgegenstellen können, sondern immer nur noch schreien nach, regel bitte mal mein Leben, weil jetzt ist mir zu anstrengend und jetzt muss ich mich mal kurz zurückziehen. Und dann sind wir bei dem Thema Gefahr und Einsamkeit. Ist das jetzt viel zu dystopisch?
Ich habe gerade überlegt, wie viele sich bei mir so melden. Nee, das passiert nicht. Aber man zieht ja auch seine Klienten an, ne? Aber ja, also das, was du gerade insgesamt gesagt hast, es ist diese, was hast du gesagt, schwarze Wolke?
Ja, eine dunkle Wolke
über der Branche. Das nervt mich natürlich auch total ab. Also das kann ich auch nicht anders sagen, weil selbstverständlich ist das nicht alles okay. Das hat, glaube ich, jeder inzwischen schon erkannt. Da muss man wirklich gut drauf achten. Und auf der anderen Seite sind wir in Deutschland ja, was das ganze Thema Coaching betrifft, Personal Coaching, sich begleiten zu lassen, eigentlich noch ganz, ganz, wir sind noch in den Kinderschuhen. Das fühlt sich für die meisten nicht so an, aber ja, wir sind noch total in den Kinderschuhen. Also die, die für sich erkannt haben, wie viel ihnen das bringen kann, sie hinterfragen das nicht mehr. Das wird einfach gemacht und getan, weil es einem wirklich so viel bringen kann. Aber man muss eben tatsächlich gucken, wo ist da die Grenze, an welcher Stelle. Und wenn ich sowas höre von wegen, da hat sich jemand finanziell ruiniert dadurch oder was auch immer, dann frage ich mich natürlich auch total, wo liegt da auch die Verantwortung auf der Coach-Seite auch, ne? Weil an irgendeiner Stelle bekommt man das mit. Man weiß sehr viel über seine Klienten und Klientinnen. Und da finde ich, gehört die Verantwortung auch zu sagen, irgendwie scheint es ja nicht zum Ziel gereicht zu haben in der Zeit, die da vielleicht mal ursprünglich geplant war, ne? Und dann macht man so noch on top, on top, on top, on top.
Ja, und ich,
das ist vielleicht auch Self-Care, Entschuldigung, dass ich nochmal reingehe. Eben auch, das ist wirklich Self-Care, auf sich zu achten, weil das ist nicht die Lösung.
Ja, ja, und das ist aber der Punkt, ne? Ja. Weil ich erlebe im Moment, ich könnte dir auch einfach Beispiele, also personenhaft Beispiele nennen, wo ich mir wirklich Sorgen mache und sage, man kriegt dein Leben selber in den Griff, ne? Schreie nicht immer nach links und rechts und sag, also ich bleibe mal beim Thema Schule, wenn es da wäre. Die Schule muss, die Schulleitung muss, die Regierung muss, das Land muss, die Eltern müssen, die Schüler müssen und ich brauche jetzt erstmal meine Ruhe, ich bin total ausgebrannt. So, Klammer auf, wir haben einen super belastenden Job und der ist gespickt von Ansprüchen. Es ist unfassbar schwierig, diesen Ansprüchen noch gerecht zu werden. Und trotzdem ist diese Klagehaltung, was alles schiefläuft, von außen scheinbar in meinem Leben, was mich beeinflusst, so laut geworden an vielen Stellen. Und so rede ich jetzt nicht nur von Lehrerdasein oder wie auch immer, sondern von ganz vielen anderen Bereichen. Dass ich mal denke, wo sind denn unsere Boxhandschuhe? Dass ich sage, hau mal ab mit deiner Negativität und hör mal auf. Und ich kann viele Dinge selber regeln, weil ich bin gut so, wie ich bin. Und ich habe diese Resilienz irgendwie und diese Achtsamkeit auf mich selber. Und für mich hat diese Selbstfürsorge eine Kurve bekommen, wo es nicht mehr darum geht, ich mache mal mein Nickerchen, ich mache heute mal auch mal meine Off-Zeit oder einfach mal meinen Garten oder treffe mich mit Freunden, weil es mir gut tut, sondern im Sinne von, mir geht's so schlecht, deswegen muss ich mich jetzt mal ein bisschen um mich selber kümmern und zurückziehen, weil ich so belastet bin. Es ist fast untrennbar im Moment, dieser Bereich der Selbstfürsorge im Sinne von, ich bin so belastet, deswegen muss ich auf mich selber achten. Mag sein, dass der Blick viel zu dunkel ist. So, und dass Leute viel früher anfangen und sagen, damit ich da nicht hinkomme, mache ich diese Selbstfürsorge. Aber ich glaube, das ist ein ganz seidener Faden, oder? Wo man da schnell, also man kann schnell in diese negative Schiene geraten mit dieser Selbstfürsorge im Sinne von, wenn ich das nicht kriege, geht es mir schlecht. Andersrum sozusagen formuliert. Also wenn ich nicht genügend auf mich achte, dann wird es mir schlecht gehen, so oder so.
Das meinte ich so eingangs, ne? So ja, dieses, dass man sich selbst nochmal eine To-Do-Liste macht. Und wenn man die dann nicht einhalten kann, weil man es meistens gar nicht kann. So ist unser Leben nun mal. Also keine Ahnung, wer es wirklich immer regelmäßig alles auf die Kette kriegt, sein Schaumbad zu nehmen, zu meditieren, dann auch noch seine sozialen Kontakte zu nehmen, keine Ahnung, Me-Time. ja, schön, das freut mich, wenn das alles in aller Regelmäßigkeit klappt. Nur wenn es dann nicht klappt, und das ist, glaube ich, das, was du meinst, oder? Dann führt es wiederum zu dieser Frustration.
Ja, das meine ich, genau.
Und dann komme ich in eine Schleife und dann wird diese Unzufriedenheit natürlich verstärkt.
Und das meinte ich vorhin mit diesem, dass wir nicht mehr Work-Life-Balance, sondern Life-Work-Balance haben. Und sobald irgendwas in diesem Life-Bereich stört oder unerwartet kommt, dann funktioniert nichts mehr. Dann bin ich nicht auf der Arbeit fokussiert, dann kriege ich es nicht hin, mein Leben zu managen, weil ich eben den Fokus vielleicht zu sehr auf mich selber gelegt habe. Das ist genau das, was ich meine, dass wir sehr überhöht daran oder darüber nachdenken, wie es mir geht und was ich brauche, damit es mir gut geht. Mhm. Und zwar im Sinne eines Mantras schon fast, nämlich das gehört alles dazu. Und wenn eins nicht bedient wird, dann ist es dieses und jetzt? Mhm. Da so habe ich aber nicht, und es passieren ja jeden Tag unerwartete Situationen, wo du sagst, ja, doof, man muss jetzt irgendwie durch. Mhm. Und dieser Gedanke muss jetzt irgendwie durch, den würde ich mir wieder ein bisschen mehr zurückwünschen, im Sinne von, wir strengen uns mal an für ein Miteinander, nicht nur für sich selber, damit es einem gut geht, sondern damit es uns allen, auch pathetisch gesagt, als Gesellschaft gut geht, bedeutet das auch, dass ich mal was hinten rüberfallen lassen muss, was meine eigenen Bedürfnisse angeht.
Ja, oder eben nochmal für sich kontrollieren, was wirklich die Bedürfnisse sind und was wirklich bedient werden muss. Also da nochmal.
Oder eben auch nicht, ne?
Genau, oder eben auch nicht.
Verzichten, ja.
Ne, weil sind das ist das Fragezeichen, was ich meinte. Sind das die richtigen Bedürfnisse, die bedient werden? Gibt es da nicht noch ganz andere? Und ist es nicht vielleicht genau das, warum es nicht befriedigt? Also warum ich diese Befriedigung nicht finde, die ich eigentlich suche, weil ich Bedürfnisse pflege oder mich darauf einlasse oder mich darum kümmern will, die sicherlich da sind, aber sicherlich auch nicht in dieser ausgeprägten Form, wie man das selber empfindet, nämlich nur noch in diese Richtung zu gehen oder eben sehr viel, ne? Sondern gibt es da nicht noch was anderes, wie zum Beispiel eben auch Anerkennung zu bekommen, was auch immer. Und das bekomme ich ganz woanders her. Und dafür muss ich ganz andere Sachen tun. Ne?
Absolut. Und ich glaube, das bedeutet auch, dass wir bei all dem Stress, den wir spüren von allen Seiten im Moment, ob das im Beruf ist, ob das auch privater Stress ist, dass man wirklich gefühlt zu wenig Zeit hat oder vielleicht mal sogar einen Kaffeebesuch absagen möchte, weil man, also jetzt nicht, weil es deine Freundin gemacht hat, ne, aus völlig anderen Gründen, aber wenn man mal absagen möchte und sagt, ich bin so müde und so kaputt, ich muss mich eigentlich mal hinlegen, dann muss das gehen können, ohne dass jemand sauer ist. Und dann sollte man das aussprechen dürfen, weil das gehört, glaube ich, schon dazu, dass man sagt, das sind Bedürfnisse, das sind ja rein körperliche Bedürfnisse schon, dass man sagt, ich bin jetzt wirklich an dieser Grenze, wo es mir einfach ganz platt gesagt gesundheitlich nicht gut geht, weil ich merke, ich bin müde, ich bin ausgelockt und dann hilft ja dieser Schlaf, dann hilft ein bisschen zur Ruhe kommen und so weiter. Das ist vollkommen normal und muss, glaube ich, auch so sein. Und ich glaube, wenn wir auf das Thema Selbstfürsorge schauen, dann wäre es für mich total wichtig, dass wir auch auf das Thema Struktur schauen. Im Sinne von, wenn ich sowieso so unter Druck stehe, dann wird es nicht mehr funktionieren, dass ich, und du hast vorhin von dem Arbeitnehmer gesprochen, der sich mal zu seinem Handy rennt. Mhm. Dann wird es aber auch nicht mehr funktionieren, dass er sein Handy neben sich hat, weil er sich überhaupt nicht mehr fokussieren kann. Dann wird er Mails falsch schreiben, dann wird er sich auf Gespräche nicht konzentrieren können, weil er eben parallel noch die Snap- oder WhatsApp-Nachricht beantwortet, eben nochmal Instagram, guck, wie viele Likes der letzte Post hat, was machen die nächsten, wann habe ich mich abends verabredet. Das heißt, diese Dauerbestreamung ja auch aus allen Seiten ist ganz schön gefährlich, insbesondere für Eigenfürsorge. Und ich glaube, da denke ich gerade jetzt nicht Werbung für eine große Kette, wo wir Geld verdienen könnten, hat übrigens keiner uns ein Angebot gemacht bislang, sondern für Dr. Volker Busch. Ist tatsächlich Psychiater und Neurowissenschaftler, schreibt großartige Bücher, hat einen eigenen Podcast eben auch an der Stelle, der ganz viel, ich habe mal einen Vortrag von ihm gehört, über Panorama und Fokuszeit spricht. Er sagt, ne, es gibt so diese Zeit, die muss ich, da muss ich mich fokussieren, dann sind Geräte aus, dann diene ich diese eine Aufgabe, die ich mir gestellt habe und die mache ich richtig, die mache ich gut, die mache ich perfekt mit einer gewissen Art von Perfektionismus. Und daneben gibt es aber dann die Panoramazeit, wo ich meinen Blick einfach schweifen lasse, wo ich an alles Mögliche denken kann, wo ich sage, okay, und jetzt ist auch mal nur die Familie dran oder nur irgendwas. Das heißt, diese Struktur ins Leben zu bringen, damit ich auch mein Leben wieder geordnet kriege und auch mein berufliches Leben, weil für mich ist es immer noch Arbeit, dient dazu, dass ich mir ein gutes Leben leisten kann. Da bin ich vielleicht noch ein Abklatsch der Boomer-Generation. Aber wenn die Kohle nicht kommt, ist alles andere auch scheiße irgendwie am Ende des Tages. Das heißt, diese Struktur muss ich mir, glaube ich, auch im Leben zurechtlegen. Eben nicht nur dieses darauf hören, auf die innere Stimme, wie geht's mir, sondern was ist mein Plan für den Tag, für die Woche, für den Monat, fürs Jahr? Ohne, dass ich jetzt eine To-Do-Liste unbedingt habe, aber zu sagen, ich muss Themen auch einen Bereich und einen Raum bieten, dass ich da fokussiert drauf einsteigen und abarbeiten kann. Das halte ich für total wichtig, auch als Art von Eigenfürsorge.
Das ist, also Fokuszeit, so heißt es übrigens auch in meinem Programm. Witzigerweise, aber wir haben noch nie darüber gesprochen. Unglaublich wichtig und gehört genauso, gehört auch zu Selfcare, weil in dieser Zeit schafft man natürlich unglaublich gut, wirklich mal Dinge abzuarbeiten. Und auch das gibt mir ja, was gibt es mir? Es erfüllt das Bedürfnis. Ich bin zufrieden. Das ist eine Befriedigung. Ich habe jetzt mal richtig was geschafft.
Ja. Ja.
Und dafür hilft das total, sich wirklich die Fokuszeit zu nehmen und dann let's go. Ne? Man kann sich das auch zeitlich begrenzen, was auch immer.
Ja, du kannst ja auch tatsächlich das Handy stumm schalten in der Stelle.
Genau.
Oder es gibt übrigens eine relativ neue Studie, die besagt, dass es ein Unterschied ist, ob du das Handy nur ausmachst und neben dich legst, ob du es ausmachst und neben dich legst in die Tasche oder ob du es in einen anderen Raum bringst. Das heißt, sobald das Handy einfach nur in der Nähe ist, lenkt es dich ab, weil du immer das Gefühl hast, eigentlich müsste ich mal eben zugreifen. Und wenn du wirklich, und deswegen wäre auch so die Idee für Handygaragen in Firmen gar nicht so schlecht, dass man das in den Compliance-Regeln oder in der Hausordnung mit festhält und sagt, Leute, wir haben Fokuszeit von meinetwegen 10 bis 11:30 Uhr. Wo die Handys schlafen und aufgeladen werden und quasi per Knopfdruck weggeschlossen sind,
mega.
So nach dem Motto. Und wenn was ist, ein Kind ruft an von der Schule oder irgendwas, gibt es ja immer noch die Sekretariatsnummer oder irgendwie jemand ist immer noch außerhalb des Handys auch zu erreichen, dann wäre das vielleicht mal cool, um genau das nämlich zu verhindern, dass man für die eigene Selbstfürsorge immer so zwischen den Themen und den Anspruchshaltungen auch anderer hängt. Ich schreibe eine Nachricht, ich frage mich, warum hast du jetzt noch nicht geantwortet? Sind doch blaue Haken da? Wenn ein Kunde am Telefon war, vielleicht irgendwie so, ne?
Aber das wäre doch eine super Möglichkeit zu sagen. Es gibt am Tag, im Arbeitsleben, es gibt gewisse Zeiten, da sind Fokuszeiten und in der Zeit sind die Handys weg und ansonsten dürfen sie dort liegen. Bedeutet auch nicht, dass ich die ganze Zeit daran rumfummeln darf, aber viele beruhigt es dann an der Stelle auch wieder.
Ja, also ich glaube, das vielleicht als Tipp für sich selber und als Tipp für ganz viele, diese Fokuszeiten für sich bewusst einzurichten und das auch dann übrigens zu kommunizieren. Das kann man ja sagen, da kannst du theoretisch in deinem WhatsApp-Status stellen, Leute, von 12 bis 16 Uhr ist meine Fokuszeit, ich bin nicht erreichbar, in Notfällen nur unter so. Das beruhigt einen ja auch selber, wenn jeder weiß, ich bin nicht erreichbar, wenn jeder weiß, ich habe jetzt Fokuszeit und ich kümmere mich jetzt nicht nur um mich selber, sondern auch um meine Aufgaben, finde ich super. Das ist genauso, müsste man es eigentlich machen, wenn man sich selbst Zeiten für Kosmetik, 2 Stunden Kosmetiktermin, habe ich ewig nicht gemacht, aber würde ich mal gerne wieder machen, weißt du, so einfach mit keine Ahnung, Wimpern färben, Maske 1 bis Maske 27, so eine kleine Massage im Gesicht. Ja. Wenn du das auch im Handy sagen würdest, pass mal auf, Leute, ich bin 3 Stunden nicht erreichbar. Vielleicht braucht es das mittlerweile schon als Eigenfürsorge, als kleinen Tipp, damit Leute wissen, es ist alles in Ordnung. Sie kümmert sich gerade nur um sich selbst und das ist gut so. Dann lassen einen die Leute in Ruhe, man hat nicht das Gefühl, man verpasst was. Ich glaube, wir haben hier gerade Lebenstipps, Liane. Demnächst sehen wir in dem WhatsApp-Status unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nur noch nicht erreichbar vom Biss.
Das wäre auf jeden Fall schon sehr hoch gelevelt und mega gut. Also das ist ein tolles Zielbild. Ich wäre schon happy, wenn jede Führungskraft, und das ist ja wieder so meine Zielgruppe, meine Hauptzielgruppe, schafft, und tatsächlich ganz beruhigt und im guten Gewissen Urlaub zu gehen, Abwesenheitsnotiz zu machen.
Ja.
Und darauf zu vertrauen, dass die Menschen damit klarkommen, wenn jemand mal 3 Tage, 4 Tage, manchmal auch sogar 10 Tage nicht da ist, zumindest wenn man irgendwie eine Vertretungsregelung hat oder sowas. Und da fängt das schon an. Das wäre der erste Schritt, das regelmäßig zu tun und sich auch wirklich dann rauszunehmen. Und das ist für mich definitiv Selfcare und das ist auch nicht übertrieben, sondern solche Dinge müssen wir tun. Jeder braucht mal seine Auszeiten. Und im Übrigen sind wir danach auch wieder viel, viel leistungsfähiger.
Finde ich total schön und ich glaube, wenn man das sozusagen auch als Schlussgedanken mitnimmt irgendwie, weil wir haben ja die Schulstunde heute überzogen.
Es kam ja schon der Wunsch nach, wir haben einen tollen Kommentar bekommen, da stand drin, übrigens, mein Sohn hat schon seit der 5. Klasse Doppelstunden.
Ja, ihr könntet auch mal eine Doppelstunde machen. Aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist so unglaublich wichtig, das zu betrachten im Sinne von, man muss diese Zeiten für sich selber haben, um sich ganz runterzufahren, um mal nicht das Gedankenkarussell ständig zu bespielen, um mal durchatmen zu können. Aber diese Leute müssen sich auch unterstützen und lassen und sich verlassen dürfen. Also verlassen sein im positiven Sinne, dass diejenigen, die im Hintergrund arbeiten, auch alles gut machen. Ne? Und das vergisst man ganz oft. Jeder Arbeitnehmer erwartet, ich möchte in Urlaub gehen und nicht gestört werden. Jetzt ruft der Chef wieder an. Aber gönn doch mal dem Chef das genauso. Und sag dem einfach, du kannst dich zu 100% verlassen. Und löst mal vielleicht Probleme, die plötzlich für ihn da sind, wo sich ein aufgeregter Kunde irgendwie dort darstellt und so, wir kriegen das hin oder wie auch immer.
Also, ja, auf der einen Seite gönnen, auf der anderen Seite muss der Chef auch das Vertrauen haben und selbst auch den Mut haben, das loszulassen. Ne?
Ja.
Und dazu fällt mir noch ein Satz ein, den möchte ich gerne unbedingt noch abschließend loswerden. Wenn man einen Luftballon aufblasen möchte, dann muss man auch mal Luft holen.
Das ist geiles Bild. Damit und mit dem Bild von Astrid Lindgren, die gesagt hat, und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen, können wir, glaube ich, die Folge beenden und sagen, Leute, macht euch einen tollen Abend, tollen Tag, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Achtet ein bisschen auf andere, nicht nur auf sich selber. Achtet auf euch und nehmt euch die Zeit für die Ahnchens Powernap. Oder eben einfach mal hinzusitzen und zu sagen, ist das schön, mal einfach an nichts denken zu müssen.
Und dafür ein bisschen dankbar zu sein, das hilft auch. Und ich bin sehr dankbar für dieses wunderbare Gespräch, Silke. Das war wirklich wieder total schön.
Wir packen jetzt den Prosecco ein und fahren zum Vortrag. Wir werden berichten. Tschüss.